Hätten Sie die ersten Augenblicke von Lubins Aufenthalt miterlebt, hätte sich Ihr Verdacht bestätigt, dass ein Bösewicht in Ihrer Mitte weilte. Wie sonst ließe sich erklären, dass er alle Schubladen aus der Kommode und den Nachttischen riss und sämtliche Glühbirnen aus Lampen und Leuchten schraubte, das luxuriöse Queen-Size-Doppelbett komplett abzog und die Schale der Telefonanlage abschraubte, eine Gratisflasche Mineralwasser in die Toilette goss und zwei Pralinen des Genfer Schokoladenherstellers Duvier auf die verschneite Straße hinauswarf. Und, nachdem er sich ausgetobt hatte, das Zimmer weitgehend wieder in den Zustand zurückversetzte, in dem er es vorgefunden hatte. Der Grund, warum er zu diesen ziemlich drastischen Maßnahmen griff, war sein Beruf. Aber sein Beruf war keiner von denen, die Ricardo, der Empfangschef, vermutet hatte. Alexander Viktorowitsch Lubin war weder Gangster noch Spion, und er war auch kein Killer. Er übte lediglich den gefährlichsten Beruf aus, den man im schönen neuen Russland ergreifen konnte. Er war Journalist. Und nicht irgendein Journalist, sondern unabhängiger Journalist. Seine Zeitschrift, die Moskowskaja Gazeta, gehörte zu den letzten investigativen Wochenmagazinen des Landes und war dem Kreml ein ständiger Dorn im Auge. Seine Reporter und Fotografen wurden permanent beschattet und eingeschüchtert. Und nicht nur von der Geheimpolizei, sondern auch von den privaten Sicherheitsdiensten der mächtigen Oligarchen, über die sie zu berichten versuchten. In Courchevel wimmelte es jetzt von solchen Männern. Männer, die nichts dabei fanden, in Hotelzimmern Wanzen zu verstecken oder Gift versprühen zu lassen. Männer, die nach Stalins Grundsatz verfuhren: Der Tod löst alle Probleme. Kein Mensch, kein Problem. Überzeugt, dass sich niemand im Zimmer zu schaffen gemacht hatte, rief Lubin erneut beim Concierge an, um sich nach seinen Koffern zu erkundigen, und erhielt den Bescheid, dass sie in Kürze eintreffen würden. Darauf setzte er sich, nachdem er die Balkontür aufgerissen hatte, um kalte Abendluft hereinzulassen, an den Schreibtisch und zog einen Aktendeckel aus seiner abgewetzten Ledermappe. Er hatte ihn am Abend zuvor von Boris Ostrowski, dem Chefredakteur der Gazette, erhalten. »Ich werde Sie nicht in alle Hintergründe einweihen«, hatte Ostrowski gesagt und ihm mit routinierter Gelassenheit die Unterlagen gereicht. »Das ist nur zu Ihrem eigenen Schutz. Verstehen Sie, Alexander?« Lubin hatte vollkommen verstanden. Ostrowski erteilte ihm einen Auftrag, der ihn das Leben kosten konnte. Jetzt schlug er den Aktendeckel auf und betrachtete das Foto, das zuoberst auf dem Dossier lag. Es zeigte einen gut gekleideten Mann mit kurzgeschnittenen, dunklen Haaren und dem derben Gesicht eines Preisboxers, der bei einem Empfang im Kreml neben dem russischen Präsidenten stand. An das Foto angeheftet war eine Kurzbiografie, überflüssigerweise, denn wie jeder Journalist in Moskau kannte Alexander Lubin die Eckdaten dieser bemerkenswerten Karriere auswendig. Iwan Borisowitsch Charkow, Sohn eines hohen KGB-Offiziers, Absolvent der renommierten Moskauer Staatsuniversität, Wunderknabe der 5. Hauptverwaltung des KGB. Beim Zusammenbruch des Sowjetreiches hatte Charkow den KGB verlassen und in den anarchischen frühen Jahren des russischen Kapitalismus mit Bankgeschäften ein Vermögen gemacht. Er hatte klug in Energie, Rohstoffe und Immobilien investiert, und an der Schwelle zum neuen Jahrtausend zählte er zu der wachsenden Riege frischgebackener Moskauer Multimillionäre. Zu den vielen Unternehmen, an denen er beteiligt war, gehörte auch eine Schifffahrts- und Luftfrachtgesellschaft. Die wahre Größe seines Finanzimperiums war für Außenstehende unmöglich abzuschätzen. Als relativer Neuling auf dem kapitalistischen Parkett hatte es Iwan Charkow in der Kunst, mit Tarn- und Briefkastenfirmen zu operieren, zu wahrer Meisterschaft gebracht. Lubin schlug die nächste Seite des Dossiers auf. Ein Foto wie aus einem Hochglanzmagazin. Das Chateau Charkow, Iwans Winterpalais in Courchevel. »Er verbringt dort den Winterurlaub wie jeder andere reiche und prominente Russe«, hatte Ostrowski gesagt. »Vorsicht in der Nähe des Hauses. Iwans Gorillas sind lauter ehemaliger Spiesnas und OMON-Angehörige. Hören Sie, was ich Ihnen sage, Alexander. Ich möchte nicht, dass Sie wie Irina Tschernowa enden.« Irina Tschernowa war die berühmte Journalistin vom wichtigsten Konkurrenzblatt der Gazeta, die eine von Charkows dubioseren Investitionen aufgedeckt hatte und nur zwei Tage nach Erscheinen ihres Artikels abends im Aufzug ihres Moskauer Wohnhauses von zwei Auftragskillern erschossen worden war. »Iwan arbeitet gewöhnlich hinter verschlossenen Türen. Courchevel ist einer der wenigen Orte, wo er sich in der Öffentlichkeit bewegt. Wir möchten, dass Sie ihm folgen, Alexander«, Wir möchten wissen, mit wem er sich trifft, mit wem er Ski fährt, wen er zum Essen einlädt. Machen Sie Fotos, wann immer möglich. Aber sprechen Sie ihn keinesfalls an. Und sagen Sie niemanden in dem Ort, was Sie beruflich machen. Iwans Sicherheitsleute riechen einen Reporter 10 Meilen gegen den Wind. Ostrowski hatte ihm daraufhin einen Umschlag überreicht, der Flugtickets, eine Mietwagenreservierung und eine Hotelbuchung enthielt. Lubin hatte das Dossier in seine Ledermappe gesteckt und ihm war sogleich der Schweiß ausgebrochen. Und jetzt schwitzte er wieder. Diese verfluchte Hitze. Die Heizung lief immer noch auf Hochtouren. Er wollte gerade zum Telefon greifen, um sich noch einmal zu beschweren, als es klopfte. Endlich. Mit 2 Schritten durchmaß er den kurzen Eingangsflur und riss die Tür auf, ohne vorher zu fragen, wer da war. Ein Fehler, wie er sofort begriff. Auf dem halbdunklen Korridor stand ein mittelgroßer Mann mit dunklem Skianorak, Wollmütze und verspiegelter Skibrille. Lubin fragte sich noch, wieso jemand abends im Hotel eine Skibrille trug, als ihn der erste Schlag traf. Ein brutaler Handkantenhieb gegen den Kehlkopf, der ihm die Luft nahm. Dann folgte ein wohlgezielter Tritt in den Unterleib, der ihn in der Hüfte einknicken ließ. Er brachte keinen Laut heraus, als der Mann ins Zimmer schlüpfte und geräuschlos die Tür hinter sich schloss. Und er war zu keinerlei Widerstand fähig, als der Mann ihn auf das Bett stieß und sich rittlings auf seine Hüften setzte. Das Messer, das er aus seiner Skijacke zog, war eines, das von Elitesoldaten benutzt wird. Es drang direkt unterhalb der Rippen in Lubins Bauch ein und bohrte sich nach oben in Richtung Herz. Alexander Lubin fühlte sein Herz ein letztes Mal schlagen, als sein Mörder lautlos aus dem Zimmer schlich. Die Hitze, dachte er. Diese verfluchte Hitze. Es war 7:15, als Philippe endlich Monsieur Lubins Koffer in den Lift stellte. Als er an Zimmer 237 ankam, hing das Schild »Bitte nicht stören« am Türgriff. Gemäß den Vorgaben von Plan B klopfte er 3-mal donnernd an. Da er keine Antwort erhielt, zog er seinen Hauptschlüssel aus der Tasche und trat ein. Gerade so weit, dass er 2 russische Halbschuhe Größe 46 ein paar Zentimeter über das Bettende hinausragen sah. Er stellte die Koffer in den Eingangsflur und kehrte in die Lobby zurück, wo er Ricardo von seiner Beobachtung berichtete. »Stockbesoffen!« Ricardo blickte auf die Uhr. »Das ist früh, selbst für einen Russen.« »Wir lassen ihn seinen Rausch ausschlafen. Morgen früh, wenn er einen ordentlichen Kater hat, gehen wir zu Phase 2 über.«